Gab es einen Moment in deinem Leben, in dem du richtig stolz auf dich warst? Also hat man das ja manchmal, dass man sich so denkt, oh, das habe ich mal richtig gut gemacht. So. Und dann erlaubt man sich das vielleicht auch, mal so stolz auf sich selbst zu sein.
Ich könnte jetzt ganz trocken einfach Nein antworten, aber das wäre eine Lüge. Ich war nach der IHK-Prüfung sehr stolz auf mich.
Ja.
Obwohl irgendwo auch nicht, weil das war alles ziemlich einfach jetzt retrospektiv gesehen. Aber jetzt bei meinem
zum Mediengestalter, um mal alle mitzunehmen.
Genau. Aber jetzt der Umzug hier, den wir beide vor allem gewuppt haben.
Mm, ja.
Da habe ich ja null Hilfe von meinen Eltern bekommen. Also jetzt kein Rant über meine Eltern, aber das habe ich jetzt ja komplett ohne die gemacht. Mm. Ich habe ja die Wohnung allein besichtigt. Ich habe Mietvertrag alles selber gemacht. Umzug komplett organisiert. Nochmal ein großes Dankeschön an dich. Das ging ja alles von mir aus. Ich war zwar später eine Woche krank, aber es hat sich gelohnt und da war ich schon sehr stolz auf mich.
Ja, das kenne ich. Bei meinem Umzug, da war ich auch sehr stolz auf mich. Vor allem, wie schnell ich das hier irgendwie alles aufgebaut habe. Obwohl ich die Wohnung auch sehr gerne mochte in dem Zustand, als ich sie übergeben bekommen habe und einfach noch nichts drin war. Weil da so unendlich viele Möglichkeiten sind und jetzt ist halt alles voll.
Stimmt.
Und keine Möglichkeiten mehr. Aber auf jeden Fall gab es mal, ich war früher in der Schule sehr schlecht in so Geografie und Geschichte. Ich weiß nicht, was die beiden Fächer genau miteinander zu tun haben, aber für die nachfolgende Story ist wichtig, dass ich nicht weiß, welches der beiden Fächer hier gerade genau gemeint ist. Wir mussten auf jeden Fall einen Vortrag halten, vielleicht eher Geschichte, oder? Ein Vortrag über so ein random Thema, das uns gegeben wurde. Also da gab es quasi so einen Pool von Vortragsthemen und die wurden, also dann wurden wir gefragt, welches wir davon haben wollen. Und eins davon war Samurai und da habe ich natürlich ganz selbstbewusst gesagt, ja, ich will was über Samurai erzählen. Eine Klassenkameradin von mir hatte dann allerdings auch gesagt, dass sie sich speziell auf den Vortrag freut, weil das für sie ein sehr spannendes Thema ist. Und dann dachte ich, ui, jetzt habe ich ja richtig hier
richtig Druck.
Ja, richtig Druck, dass es auch was wird, sonst sind ja alle enttäuscht von mir. Hm. Und zudem wollte ich in dem Fach heute auch einfach mal eine gute Note haben. Und ich habe mich dann so in dieses Thema reingearbeitet. Ich habe da tagelang gesessen und mir Zeugs durchgelesen, Wikipedia-Artikel natürlich tausende Male. Ich habe mir Dokus angeguckt. Ich habe so mit meinen Eltern geübt für diesen Vortrag. Ich habe den, also sowohl meinem Vater als auch meiner Mutter das vorgetragen und mir von denen bestätigen lassen, dass das so funktionieren kann. Und habe dann beim Vortrag, ich war richtig aufgeregt, auch überhaupt nicht auf meine Notizen geguckt, nur so kurz hingeguckt, aber das hatte ich alles schon komplett im Kopf. Und das ist da komplett runtergerasselt. Und eine Woche später, als wir die Noten bekommen haben, hatte mein Lehrer nur so relativ beiläufig gesagt, Leo, ja, eine Eins. Da war ich sehr stolz auf
mich.
Das
ist geil.
Das war so ein richtiges Achievement. Das ist eine Erinnerung, die ich neulich mal, man hat das ja manchmal, dass man so Erinnerungen plötzlich wieder hochkommen, obwohl es keinen speziellen Auslöser dafür gab. Und das ist, glaube ich, so ein Moment, auf den ich sehr stolz war. Und damit herzlich willkommen zum Klappe auf Film Podcast. Wir reden heute über Guilty Pleasures. Und zwar natürlich Guilty Pleasure Filme. Wir sind ja ein Film Podcast. Wobei ich nicht weiß, ob wir auch Serien mit einbeziehen. Haben wir darüber geredet?
Wir haben nicht darüber geredet, aber wir können es gerne machen, weil mir fallen.
Na, ich will sowieso generell einfach Sachen so über das Thema ein bisschen quatschen. Und ich glaube, genau. Da kann man auch Serien mit einfließen lassen. Wobei ich spontan gar nicht wüsste, was ich. Hast du eine Guilty Pleasure Serie? Also ich will das Wort oder den Begriff Guilty Pleasure erstmal ein bisschen definieren. Kann ja auch sein, dass sich einige Leute gerade überhaupt nicht davon abgeholt fühlen. Guilty Pleasure, das meint in unserem Fall dann halt Filme, aber es kann auch auf komplett andere Medien bezogen sein. Zum Beispiel auch Bücher oder sowas, die per se nicht so wirklich gut sind, was natürlich auch immer subjektiv sind. Aber wenn man für sich angenommen hat, also nach seinen eigenen Maßstäben, dass es nicht gut ist oder dass es nicht gut ist, aber trotzdem gerne guckt, liest, hört, was auch immer. Wenn man das irgendwie mit Spaß verbindet oder da irgendwo ein Herz für hat, das ist dann ein Guilty Pleasure. Und das darf man auch nicht verwechseln mit, dass man jetzt zum Beispiel einen Film mag, den viele andere absolut kacke finden. Wenn man für sich so Argumente hat, die den nach dem eigenen Standpunkt halt zu einem guten Film machen. Da würde ich differenzieren. Was es zu einem spannenden Thema macht. Aber ich glaube, jeder hat sowas irgendwo schon mal erlebt. Mhm. Also gerade, ich meine, gerade wenn man jetzt so im Schnulzenbereich guckt. Es gibt ja Filme, die sind offensichtlich nicht so wirklich gut. Aber dann hat man da vielleicht, ich komme später noch zu Twilight, irgendwo noch trotzdem Lust, das zu gucken, weil es halt irgendwie Spaß macht. Ja, genau.
Das ist gerade mal ganz interessant. Ich weiß nicht, ob jeder so von sich sagen würde, dass er irgendwie eine Guilty Pleasure hat. Also wir, sag ich mal, Filmenthusiasten, ja, auf jeden Fall. Weil wir wissen ja, was
wir als Filmenthusiasten, die wir Ahnung von dem Thema haben.
Ja.
Die wir qualifiziert sind, über das Thema zu sprechen. Wir haben ja einen Podcast.
Wir wissen ja, was, also wir können ja einen Film oder eine Serie aus einem objektiven Standpunkt betrachten und sagen, objektiv gesehen ist der Film oder die Serie kacke.
Wir versuchen es zumindest.
Genau.
Ein bisschen subjektive aber Meinung spielt ja immer mit rein.
Es gibt genug Leute, so denke ich zumindest, die halt nicht so viel Wissen über das ganze Thema haben, die Sachen einfach nur schauen, um sich unterhalten zu lassen, die bei Fast and Furious ins Kino gehen und sagen, wow, das ist der beste Film, den ich je gesehen habe.
Ja, also dann wird halt der Unterhaltungswert gleichgesetzt mit Qualität, was man ja auch machen kann, was für Kunst nur irgendwie nicht so der finale Ansatz sein kann. Aber das stimmt schon. Also ich weiß es nicht, da müsste man vielleicht mal Leute fragen, die sich nicht näher mit dem Thema Film beschäftigen.
Also ich weiß zum Beispiel, meine Eltern, vor allem meine Mom, schaut regelmäßig solche Sachen, kann man schon Funk sagen? Ja, so Tatort und solche Rundfunk.
Ach so, also öffentlich-rechtlich.
Öffentlich-rechtlich, genau, finanzierte
Produktionen aus Deutschland.
Ja, solche Sachen wie Tatort, auch die ganzen Soko, wir kommen ja von der Küste, wir schauen gerne Soko Wismar. Solche Sachen schauen halt meine Eltern gerne. Und die sind jedes Mal mindblown. Das war ja so genial. Und das ist ja
das
so
jetzt
eine
der
tolle.
Täter war.
Es ist ja, ich habe auch neulich ein Video von, ich glaube, den Space Rocks drüber gesehen, gerade bei solchen Soko-Sachen, dass es nicht Spaß machen kann, diese Serie zu schauen, wenn sie den Täter erst 5 Minuten vor Ende der Folge einführen.
Oh.
Wenn es am Anfang der Folge mal irgendwie so einen Blumenverkäufer gegeben hat, der war 2 Sekunden am Anfang drin, hat mal kurz in die Kamera gewinkt. Gewunken?
Gewunken. Gewunkt. Ich glaube, wunken. Gewankt.
Gewunken. Und ist am Ende der Serie wieder vor, am Ende der Folge, und stellt sich dann heraus, ups, das war der Täter. Naja, hier ist der Abspann. Tschüss.
Ich habe bei sowas immer noch das Gefühl, dass ich es antizipieren könnte. Weil manchmal wird dann trotzdem irgendwie darauf gehintet. Aber kann auch sein, dass es komplett
es ist
komisch
meistens,
geschrieben
ich
ist.
Ich habe, weiß ich nicht, seitdem ich 10 bin oder so, bis ich 16 war, jeden Mittwoch im Durchschnitt Soko Wismar geschaut. Mit meinen Eltern. Und das lief im, weiß ich nicht, zu 60-80% der Fälle auf sowas hinaus.
Ja, interessant. Das könnte man das als Guilty Pleasure bezeichnen irgendwann dann? Also das geht vielleicht im Serienbereich so ein bisschen in die Richtung. Ich habe gerade nämlich nachgedacht und ich habe früher fast jeden Tag NCIS geguckt. Auch so halt zur Fernsehzeit. Dann wurde Navy CIS eingeschaltet. Ich weiß nicht, ob Navy CIS schlecht ist. Also ich finde das ja eigentlich, die Figuren habe ich sehr, sehr gut in Erinnerung, weil sie alle so ein gewisses Charisma mitbringen und auch so ihre Eigenheiten. Und erzählerisch hattest du halt immer dieses Element, dass du am Ende, kurz vor einer Werbeunterbrechung meistens, so ein Frame aus der Zukunft gesehen hast oder so einen Moment aus der Zukunft in Schwarz-Weiß gesehen hast. Und dann konntest du schon so nachdenken, was passiert wohl in den nächsten 20 Minuten. Und das hat so ein bisschen zum Nachdenken dabei angeregt. Also es sind halt, ist halt jetzt nicht ultra deep, ne? Aber
ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich kenne das auch. Also erstmal zu Soko Wismar, ich glaube, das kann man, oder allgemein diese ganzen Soko-Sachen, kann man als Guilty Pleasure ansehen, genauso wie sowas wie Hubert und Staller.
Auf jeden Fall.
Weil, wie gesagt, unabhängig davon, ob es jetzt qualitativ hochwertig ist oder nicht, es unterhält einen ja irgendwo. wie gesagt, Soko Wismar, das ist auch für Leute, oder Soko allgemein, das ist auch für Leute, die aus dieser Stadt halt kommen oder aus der Nähe davon.
Aus Soko?
Ist halt schön. Aus Soko, ja, genau. die Hansestadt Soko. Ist halt schön zu sehen, hey, da wohne ich oder hey, da bin ich mal langgelaufen.
Stimmt, das ist ja auch für Eltern manchmal noch so ein Thema.
Ja, genau. Und das fanden wir halt auch super cool.
Ja, ja.
Und wir hatten ja auch schon ein paar Statistenauftritte in Soko Wismar.
Was? Du hast in Soko Wismar mitgespielt? Hm. Wirklich?
Ja.
Dann kann ich das sehen.
Ja.
Oh, wie cool. Warum weiß ich davon nicht?
Hab ich das denn jetzt
gesehen? Das ist ja ultra lustig. Du bist ein Schauspieler. Ein ja. gescheiterter Schauspieler.
Ja. Nein, wir haben nur so ein Gewinnspiel mitgemacht und haben ja. halt ein paar Auftritte gewonnen. Cool. Ich war einmal zu sehen, meine Family war mehrmals zu sehen. Ich glaube, meine Eltern waren bisher am meisten zu sehen. Ich glaube, 2-3 Auftritte. Mhm. Meine kleine Schwester war auch ab und zu mal zu sehen. Die wurde sogar namentlich mal benannt.
Ui.
Weil irgendwelche Eltern oder irgendwelche Großeltern wollten da mit ihren Kindern noch in den Dassower Tigerpark.
Mhm.
Und die Großeltern, das waren halt die Bösen, die haben da wen umgebracht oder so. und die haben dann so das Bild von meiner kleinen Schwester, das Babybild von meiner kleinen Schwester in die Hand genommen und gesagt, ach Mann, das ist ja doof, Julia und ich wollten ja noch in den Tigerpark. Und das ist halt cool, weil meine kleine Schwester Julia heißt und auch im echten Leben den Tigerpark sehr gerne mag. Oh. Das war einfach so ein schöner.
Ja, nice. Weiß nicht,
das war ein schöner Zufall. Nice.
Wir haben gerade schon wieder 10 Minuten über Soko gequatscht.
Ja, nee, ich wollte so, kurz einen kleinen Übergang schaffen. Ja, auf jeden Fall, wenn man mich mal irgendwo sehen möchte, das ist dann im Hintergrund, ich weiß gerade nicht mehr, wie die Straße heißt, wo ich mir, warum auch immer, das Schaufenster von einem Brautmodengeschäft ansehe.
Hm.
Irgendwer meinte, irgendein Assistent meinte, ja, lauf da mal lang und schau das mal an. Ich sehe da so doof aus. nicht vom Aussehen her, sondern einfach, wie ich mich verhalte.
Ja. Wird keiner gesehen haben. Außerdem Statisten zu beobachten, ist manchmal sowieso extrem witzig.
Ja, das stimmt.
Ein Kumpel von mir hat auch mal ich weiß nicht, ob es Soko war, aber war irgendwo mal auf seiner Polizeiwache im Hintergrund zu sehen, wie er da gerade sich mit irgendwem unterhalten hat. Das weiß ich noch. Genau, nee, ich würde vielleicht gleich mal zum ersten Guilty Pleasure Film. Okay,
warte kurz.
Meldest dich gerade.
Mach mal kurz, was du gerade meintest mit NCIS. Was du nicht weißt, ob die Serie gut ist oder nicht, da habe ich, glaube ich, sogar noch. Ich weiß nicht, ob es eine Guilty Pleasure. Ich weiß aber nicht, ob es eine Guilty Pleasure Serie ist. Kommen wir noch zu Serien oder wollen wir die jetzt schon mal kurz überfliegen?
Ich glaube, wir können jetzt über Serien reden. Wir haben ja keine Struktur, bitte.
Nee, das wird ja alles in den Haufen geworfen. Desperate Housewives.
Ist das Guilty Pleasure?
Also, ich weiß
wie du das manchmal erzählt hast, klang das ja gut.
Ich find's super.
Ja.
Ich find's, das liegt aber auch daran, dass ich das schon früher mit meinen Eltern geschaut habe. Als ich 8, 9 war, lief das halt abends immer auf 6 und das haben wir dann geschaut. Das war halt so die erste Serie, die ich so fast Folge für Folge geschaut habe. Ist zwar nicht optimal für einen 8- bis 9-Jährigen, aber trotzdem eine schöne Serie. Es ist halt eine, ich glaube, man kann schon Soap sagen.
Ja. Sicher.
Irgendwie hat mal Telenovela gesagt, wurde auch schon mit Cobra Kai
verglichen. Geht doch aber mit Soap einher, oder ne? Nicht?
Theoretisch schon, ja. Es ist aber auf jeden Fall eine schöne Serie, ich schaue die momentan immer noch, oder mal wieder. Ich glaube, das kann man schon irgendwo ein bisschen als Guilty Pleasure bezeichnen.
Vielleicht, ja. Was viele ja, auch als Guilty Pleasure Serie manchmal anbringen, ist ja hier von Netflix, You. Du wirst mich lieben.
Okay.
Kennst du das?
Habe ich gehört, aber nie geschaut.
Ach so. Es ist eine sehr unterhaltsame Serie über einen Serienkiller. Naja. Ja, doch, ist er ab einem gewissen Punkt auch. Es geht um einen Typen, der sehr obsessiv in eine Frau und in den späteren Staffeln dann halt auch in eine andere Frau mal verliebt ist und um sie zu gewinnen, buchstäblich über Leichen geht. Und das ist halt extrem gruselig und weird, aber sehr unterhaltsam, vor allem, weil du die ganze Zeit im Kopf von Joel drinsteckst quasi, weil er die ganze Zeit Off-Text redet. Das macht die Serie halt auch so unterhaltsam, dass du immer, immer abgeholt wirst von diesem inneren Monolog von ihm. Ich glaube, das magst du ja auch ganz gerne, wenn man so ein bisschen Off-Text-Kontext irgendwie bekommt.
Ich ja, genau, finde ich immer sehr schön.
Und das macht die für mich so richtig sehenswert, obwohl da halt einige Aspekte auch nicht so gut sind. Das kann man schon als Guilty Pleasure bezeichnen dann.
Okay.
Ich würde jetzt trotzdem mal zum ersten Film kommen, weil ich habe vorhin mich hingesetzt, eigentlich kurz vor dem Podcast hier, weil es thematisch auch ein bisschen passend ist und mir den neuen Roadhouse angeguckt mit Jake Gyllenhaal von Doug Liman. Und der ist ein Remake vom, ich glaube, 80er, im Zweifelsfall immer 80er Jahre Film Roadhouse von mit, du weißt irgendwas, ne? Du hattest es vorhin gesagt, ich bin, mein Kopf ist leer. Ich
glaube, Patrick Swayze, aber ich google sicher.
Klingt richtig, das ist Fakt jetzt. Es ist einfach so. Ja, genau, über den habe ich nicht so viel Gutes gehört, deshalb wollte ich den auch nicht gucken. Aber Roadhouse mit Jake Gyllenhaal ist zumindest sehr unterhaltsam. Also es geht eben darum, dass Jake Gyllenhaals Figur angestellt wird, um in einer Bar, dem Roadhouse, wo sich häufig geprügelt wird, so ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Also er setzt sich dann damit hin, während irgendwelche schöne Musik gespielt wird, immer in seinem Hemd, Oberkörper, aber sehr gut sichtbar, damit man die Muckis auch mitbekommt. Und dann gibt es halt manchmal Stress und dann soll er da eingreifen und daraus entspinnt sich dann eben die Handlung. Es ist gut gemachte Action und was ich so interessant, schwierig, komisch, aber auch irgendwie gut finde, ist, dass Jake Gyllenhaal das von Anfang an so ein bisschen spielt wie Nightcrawler. Also du hast direkt so das Gefühl bei ihm, der ist doch nicht ganz richtig. Da ist irgendwas, also das ist jetzt nicht wie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt Brad Pitt in Bullet Train zugucke, der einfach so ein richtig entspannter, cooler Typ ist, der alles so ein bisschen mit Humor nimmt und dem man als Hauptcharakter auch gerne folgt, sondern ich wusste teilweise gar nicht, ob ich ihm so gerne folge, weil ich nicht ganz ausmachen konnte, ob er jetzt das Richtige macht, so. Aber weiß ich nicht, er kam mir ein bisschen shady rüber und da geht der Film am Ende halt auch so ein bisschen drauf ein, warum das so ist. Es gibt so einen kleinen Twist, nicht so richtig einen Twist, also es ist jetzt keine Meisterleistung, was die Schreibekunst angeht, aber es ist so, es gibt einen Aspekt an seiner Figur, der gut ausgeführt wurde über den Film. Darüber hinaus ist der halt maximal okay. Also der hat irgendwie so eine Tonalität, die sich durchzieht, das funktioniert, aber kann auch kann den Film auch runterziehen. Ich verstehe auch voll, wenn man da Kritik dran übt, würde es selbst auch tun, kann aber sagen, dass ich den gerne geguckt habe, weshalb ich ihn auch so in dieses Guilty Pleasure Genre, in diese Guilty Pleasure Ecke drücken würde. Ja, dafür funktioniert er. Und ich kann auch jedem empfehlen, sich den mal anzugucken. Ist ja auf Prime, ist da ja direkt rausgekommen. Interessanterweise wusste Doug Liman, glaube ich, nicht, dass der Film auf Prime erscheinen sollte direkt, sondern dass er erst ins Kino kommen sollte. Also das gedreht wie ein Kinofilm und auch abgemischt wie ein Kinofilm. Es gibt auf Englisch die Möglichkeit, sich das als mit Boosted Dialogue anzugucken, also dass die Dialoge ein bisschen lauter sind, weil wenn ein Film fürs Kino abgemischt ist, dann kann es halt sein, also dann funktioniert er auf heimischen Lautsprechern nicht so gut, weil im Kino ja nochmal ein bisschen mehr Krawall auch sein kann. Genau, und das, da gab es so ein bisschen Diskussion. Ich weiß gar nicht, warum ich das aufgemacht habe, aber den kann ich auf jeden Fall so ein bisschen empfehlen, wenn es so in diese Guilty Pleasure Richtung geht. Was ist denn bei dir so der erste Film, an den du denkst, wenn du Guilty Pleasure hörst? Hast du da einen?
Im Moment, so allgemein wäre es wahrscheinlich Batman wie Superman.
Mhm.
Aber im Moment glaube ich sogar tatsächlich eher Speed Racer.
Speed Racer.
Weil ich irgendwie in den letzten Tagen, Wochen öfter mal an den Film gedacht habe.
Mhm.
Weil ich so ein kleines Auto davon auf dem Flohmarkt gefunden habe.
Stimmt, das hast du mir gezeigt. Ich habe den nie gesehen. Worum geht's da?
Oh Gott. da geht's um einen Jungen namens Speed Racer.
Was, wirklich? Nein.
Ich glaube schon.
Was?
Doch. Ja.
Nein.
Doch. Ich habe das noch so in Erinnerung.
Okay.
Und
Speed Racer.
Der, oh Gott, was war das irgendwie? Der ist halt Rennfahrer in so einer ganz abgefahrenen, übergesättigten. Kennst du noch Kill Bill 1, die Opening Scene?
Ja, ich glaube schon.
Die war ja auch so sehr übergesättigt, sehr, sehr sattes Gras, sehr blauer Himmel, sehr.
Jetzt muss man doch nochmal abholen. Was ist da passiert?
Da fährt die Braut zu dieser einen Frau, um sie umzubringen.
In der Küche ist das die Szene? Ach, das.
Genau.
Oh ja,
und es fängt halt an, dass sie draußen mit dem Pussywagon, ich glaube, das war der Pussywagon, steht. Mhm. Oder so angefahren kommt. Und das ist halt
stimmt,
so krass stimmt. Übergesättigt. Und der Film sieht genauso aus. Nur nochmal mit zigtausend Lensflares und 100.000 mehr CGI-Effekten.
Der Film ist ja von den Wachowskis, die auch Matrix genau. gemacht haben. Gibt es da irgendwelche Parallelen?
keine, die mir gerade einfällt.
Okay.
das wär lustig. Aber nein, es geht halt um Speed Racer, der, soweit ich weiß, ich habe den Film schon seit Ewigkeit nicht mehr geschaut, er ist halt Rennwagenfahrer in dieser Welt. Mhm. Und versucht so ein bisschen halt natürlich der Beste zu werden. Aber struggelt auch gleichzeitig so ein bisschen mit dem, sag ich mal, Vermächtnis seines Bruders, der vor einigen Jahren, als Speed noch klein war, da ist sein großer Bruder, der auch Rennfahrer war, in einem Rennen verunglückt
ja.
und mutmaßlicherweise gestorben. Und seither versucht er halt so ein bisschen auch seinen Rekord zu brechen oder irgendwie so mitzuhalten. Ich kann mal vorlesen, was da
drin steht. Nicht. Alles gut. Es geht um Rennfahren und es ist aber, ich glaube, ein bisschen surreal alles, ne?
Ja, ja. ja. Ist aber auf jeden Fall ein schöner Rennfilm.
Aber bei Rennfilmen denkt man jetzt an so klassische Autorennstrecken. Ist das nicht eher so Mario Kart-mäßig?
Es ist super Mario Kart. Das ist so heftig, das ist abgefahren. Also, ich glaube, mein Lieblingsrennfilm ist Le Mans 66 mit Matt Damon und Christian Bale.
Würde ich mich anschließen. Der ist super.
Sehr schön. Also, der sieht auch sehr schön aus.
Ja, auf jeden Fall.
Und der Cast ist auch schön.
Ja.
Ich mag die beiden super
schöne
gerne.
Menschen.
Ja, ja. aber die haben, bis auf Autofahren, haben die beiden miteinander nichts zu tun, die Filme.
Das.
Also, Speed kann Racer ich mir vorstellen, ist so ja. abgefahren. Es geht ja auch so ein bisschen darum, dass er von einem Großkonzern eingeladen wird, für die zu fahren. Aber als er nachher ablehnt, dann wird er von den anderen Rennfahrern vom Großkonzern so ein bisschen aufs Korn genommen, ins Visier genommen.
Aha.
Und
ja, ich habe, glaube ich, eine ungefähre Vorstellung.
Ja, leider gibt es den nirgendwo zu streamen. Man kann den bei Prime leihen oder auch kaufen. Ich habe den auf DVD. Das nächste Mal, wenn du hier bist, können wir den gerne mal schauen.
Ja, mal schauen.
Das ist ein schöner Film. Der hat auch ein Rating bei Letterboxd von 3,4, soweit ich weiß. Und das ist ja noch im guten Spektrum. Aber ich habe halt.
Aha, ein guter Film.
Ja,
nein,
kein Guilty Pleasure. Nein, aber jedes Mal, wenn ich so daran denke, denke ich mir so, das kann doch nicht objektiv von den Leuten als gut angesehen werden. Weil der,
ja, okay.
weil der so, weiß ich nicht, allein schon, wie das aussieht.
Ja, ich verstehe. Um mal in diesem surrealen Spektrum zu bleiben vielleicht, oder wolltest du noch was ausführen zu Speed Racer?
Nee, alles gut.
Okay.
Ich bin, glaube ich, fertig.
Ich habe da noch einen Film auf der Liste, der so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt, aber nur so minimal, auch nur so mit diesem abgefahrenen Stil, nämlich Sin City 2. Hast du mal Sin City gesehen?
Doch, das nicht. Ist der, ich habe die beiden Filme.
Der meiner Meinung nach beste Robert Rodriguez, heißt er so? Ich hoffe. Ich will das hier nicht falsch sagen. Der beste Robert Rodriguez-Film, den ich so kenne. Das ist so Film noir extrem. Also so extrem. Auch nach einer Comic-Reihe von, ich glaube, nee, ich sag den Namen nicht, ich habe keine Ahnung, wie der Mann heißt. Miller, Frank Miller, glaube ich. Wenn ich raten müsste, ist das.
Wenn es dasselbe ist von. Die gibt's auf Wow. Oh, krass.
Ja.
Nice.
Ja, in Sin City geht's auf jeden Fall
ja, Frank Miller.
Um nicht eine Handlung direkt, sondern so mehrere kleine Geschichten in dieser einen verkorksten Stadt quasi. Es ist fast alles vor Greenscreen gedreht und sehr viel animiert. Es ist schwarz-weiß. mit, daher kennt man das auch noch am ehesten, so einzelnen Farben, die speziell herausstechen. Beispielsweise gibt es eine Figur, die hat aus irgendeinem Grund gelbe Haut. Und der ist so gelb. Und wenn er geschlagen wird, dann hat er auch gelbes Blut. Genau, du zeigst mir gerade ein Bild über die Kamera. Das ist der, sehr ekliger
Typ. Der sieht ja lustig aus.
Abseits davon spielt Jessica Alba mit, als eine Stripperin, die am Anfang des Films noch ein Kind ist und von Bruce Willis gerettet wird. Da ist es noch nicht von Jessica Alba gespielt. Also er rettet ein Kind quasi, darum geht es am Anfang. Und später ist sie dann erwachsen und Stripperin. Die beste Stripperin überhaupt. Alle Männer kommen, um ihre Show zu sehen. Und der Einzige, der eher besorgt reinblickt, ist Bruce Willis, der nach einem langen Gefängnisaufenthalt wieder zurückkehrt. Dann gibt es noch so abgefahrene Figuren wie Mark, so ein Grobi, etwas dicklich, nee, rundlicher, aber sehr, sehr muskulös auf jeden Fall. Extrem brutaler Typ, der auch sich in eine Frau verliebt hat und für sie ja auch wieder über Leichen geht. Es ist immer mit Off-Text überlegt,
unterlegt?
Quasi unterlegt, nicht überlegt. Ja, ist richtig. Unterlegt, teilweise eben von Bruce Willis, was sehr cool ist, gerade im Deutschen die deutsche Stimme von Bruce Willis dann die ganze Zeit als Narration zu bekommen. Und dann eben auch von Mark und ich glaube, das sind aber auch schon die beiden in dem Film. Nee, einen gibt's noch, wie heißt der denn? Clive Owen oder so? Ich weiß es nicht genau.
Übrigens, der Typ, der heißt Marv.
Marv. Habe ich Mark gesagt?
Ja.
Shit. Stimmt.
Gespielt von Mickey Rourke anscheinend.
Mickey Rourke, aber den erkennt man kaum wieder.
Ja.
Egal, mit meinem Guilty Pleasure wollte ich mich ja eigentlich auf Teil 2 beziehen, weil den hassen viele. Und ich kann auch verstehen, warum. Oder was heißt der? Den hassen viele, den mögen die meisten einfach nicht so gerne. Der ist auch nicht mehr so gut. Behält aber diesen Stil bei, erzählt viele Geschichten aus dem ersten Teil weiter. Oder nochmal die Vorgeschichte von Marv zum Beispiel, oder so ein bisschen was von der Vorgeschichte von Marv bekommt man dabei mit. Und auch, wie es mit Jessica Albers Figur weitergeht. Außerdem hat sich der zweite Teil noch eine Figur ausgedacht, die es in den Comics nicht gibt. Die wird von Joseph Gordon-Levitt gespielt. Ja, ich glaube, da hat Frank Miller aber auch am Film irgendwie mit konzipiert. Auf jeden Fall mag ich, also gucke ich den gerne. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich den gesehen habe, bevor ich den ersten geguckt habe, weil der halt lief gerade. Und dann war ich so geflasht von dem Stil, weil ich sowas halt einfach vorher noch nie gesehen habe. Und auch danach nicht. Es gibt eigentlich keinen Film, der so ist wie Sin City. Dass ich den unbedingt zu Ende gucken musste. Und seitdem habe ich ein Herz für den auf jeden Fall. Und immer, wenn ich den ersten Teil gucke, der, wie gesagt, meiner Meinung nach der beste Film von Robert Rodriguez ist, der mir so spontan einfallen würde, gucke ich den zweiten auch noch mit. Ja, genau. Für den habe ich ein Herz. Guckt sehr da schön rein.
Das klingt doch gut. wo wir gerade schon über, sag ich mal, Comic-Verfilmungen reden, können wir auch gleich zu meiner nächsten Guilty Pleasure kommen. Mhm. Denn das ist eine, die hat viele Anhänger, würde ich mal sagen.
Okay.
Nämlich Batman wie Superman.
Ah ja, das hattest du ja vorhin schon ein bisschen angesprochen.
Genau. Der Film kam 2016 raus. Ich habe den auf DVD, glaube ich, sogar bekommen. Zu meinem 13. Geburtstag, wie ich glaube. Mhm. Und damals fand ich den kacke. Mhm. Ich fand den irgendwie richtig drüber. Also ich habe ihn ja nicht mal zu Ende geschaut, als ich ihn damals bekommen habe. Ich war irgendwie so gelangweilt davon.
Aha.
Aber ich habe ihn dann irgendwann nochmal geschaut. Und seitdem finde ich mag den richtig gerne. Ich bin großer Fan von also ich glaube, dem Großteil der Zuhörerschaft.
Du guckst gerne Leuten beim im Zeitlupe cool rumstehen und gucken zu.
Ja.
Das ist ein Großteil
mein
des
Held.
Films.
Nee, was wollte ich gerade sagen? Ich glaube, der Großteil von den Leuten, die sich diesen Podcast hier anhören, die wissen, glaube ich, worum es in dem Film geht. Es geht ja einfach um. Ja,
Batman kämpft gegen Superman.
Ja, ganz genau. Aufgrund einer, sag ich mal, Vision, die Batman hatte, in der er sieht, wie was sein kann, wenn Superman sich die Welt unter den Nagel reißt. Und es sollte ja eigentlich einen Film in diesem Setting geben. Den Nightmare, den sollte es ja wirklich als Film geben.
Ja.
Wurde aber nie gemacht, weil Zack Snyder bei DC irgendwie wahrscheinlich rausgeflogen ist.
Naja, finde ich mal doof. Schauen.
Hätte ich super gerne gesehen, hätte ich wirklich gerne gesehen,
ja,
weil ich dieses Setting so geil fand. Batman mit diesem langen Ledermantel, wie er da das Kryptonit holt. Geil. Super geil.
Ja, ich kann den Pick als Guilty Pleasure auf jeden Fall gut verstehen.
Ja, genau.
Ich glaube, da würde ich ihn bei mir auch noch einordnen.
Weil wir wissen ja, was an dem Film schief läuft. So einiges. Das ändert ja aber nichts daran, dass der Film trotzdem meiner Meinung nach, also für mich, sehr unterhaltsam ist.
Ja.
Ich mag Henry Cavill's Superman, ich mag Ben Affleck's Batman. Hm. Ich mag diese Darstellung und einfach die ganze Inszenierung. Ich finde den Film super toll. Auch am Anfang, das war, glaube ich, sogar die Opening-Szene, wo man sieht, wie Superman gegen General Zod in Metropolis, glaube ich, kämpft.
Ja, stimmt. Und dann die Perspektive von Bruce Wayne, genau, quasi, wie er da so durchfährt.
Von den kleinen Leuten.
Ja.
Wie er da dieses Mädchen rettet, dieser eine Typ, der da seine Beine abgeschlagen bekommt.
Ja, das ist schon ziemlich cool, also das mal so von unten zu sehen. Auch genau, einfach nur als Gegenüberstellung, weil Man of Steel, also das Finale ist ja echt so ein bisschen drüber mit dem Maß an Zerstörung, was da angerichtet wird. Mhm. Und das nochmal zu rekontextualisieren, indem man eine andere Perspektive einnimmt, finde ich, ist schon mal eine geile Idee gewesen. Und dann auch noch als Batmans Perspektive. Weil dann hast du direkt schon diesen Grundgedanken von dem Film irgendwie, warum Batman Angst vor Superman haben könnte,
genau,
perfekt etabliert, was gefährlich ist. Ja, darüber, also ja, so ein paar Sachen und Doomsday am Ende ist dann halt,
ja, ziehen den Film genau, wie gesagt, Lex Luthor ist auch ein bisschen
eigen und hat die ganze Zeit lange Haare bis zum Ende.
Ja. Was ich aber auch schade finde, in der Post-Credit-Szene haben sie ja Deathstroke angeteased, gespielt von Joe Magliello.
Echt?
Ja, dieser eine hübsche Typ. Ja.
War das nicht erst in Justice League?
Ich glaube nicht.
In Justice League von Zack Snyder kam am Ende auf jeden Fall Deathstroke vor. Und in der einen Szene, die rausgeschnitten wurde, die war aber nicht im Credit-Scene, von Batman wie Superman wurde Steppenwolf angeteased für Justice League.
Sicher?
Ja, ja. Da kann man sich, also Batman wie Superman lohnt sich am meisten wahrscheinlich in der Extended Edition, die nochmal so 15 Minuten länger oder so ist, wo so ein paar Szenen mehr drin sind, die dann rausgeschnitten wurden, die aber vielleicht dem Film noch gut getan hätten. Deathstroke ist auf jeden Fall am Ende von Justice League, von Zack Snyder's Justice League. Doch. Oder nicht?
Nein. Das kann ja gar nicht am Ende von Zack Snyder's Justice League sein. Zack Snyder's Justice League endet ja mit dem Portal zwischen Darkseid.
Genau. Und warte ganz kurz. Genau. Weil in Joss Whedons Justice League war es so, dass Lex Luthor halt am Ende aus dem Knast ausgebrochen ist in der Credit-Scene. Und dann sagen die sowas wie, dass sie ihr eigenes Team gründen wollen oder sowas. Irgendeine Idee. Und am Ende von Zack Snyder's Justice League sagt Lex Luthor, Deathstroke, dass Batman Bruce Wayne ist. Sehr comic-lastig gerade geworden, also sehr der DC-lastig gerade geworden. Aber ich bin mir da sehr sicher. Ja.
Ich bin gerade super unsicher.
Wie hast du es denn, also doch, ich weiß was noch.
Diese Szene auf dem Boot.
Ja. Die war nicht in Batman wie Superman. Das wäre ja Quatsch, dann hätten sie ja direkt nach dem Film Luthor erzählt, wie es mit Lex Luthor weitergeht. Dann wäre das überhaupt nicht mehr, eine Überraschung, was er sowieso
okay,
nicht.
Okay, ja, dann habe ich mich geirrt. Das ist ja schade.
Ja.
Weil ich jetzt so aufgefasst habe, dass Deathstroke an dem Film angeteased wurde und Deathstroke, also es sollte ja, The Batman sollte ja eigentlich Ben Afflecks Batman werden mit Deathstroke als Gegner. Genau,
ja.
Ist das so nie passiert, deswegen habe ich da halt gedacht, dass es gleich
ach so.
Das ist ja schade.
Nee. Ja, naja.
Da fällt mir auch gerade wieder ein, ich könnte mal wieder Zack Snyder's Justice League schauen.
Ja, sehe ich aber auch eher in Guilty Pleasure, ehrlich gesagt. Weil was Zack Snyder mit Batman anfängt, ist halt echt so ein bisschen.
Ja, das ist.
Also Batman tötet ja eigentlich nicht.
Ich habe mal gehört.
Und dieser halt schon.
ich habe, glaube ich, das war, glaube ich, sogar mein Zitat von Zack Snyder selbst, der meinte, wenn Batman nicht tötet, ist er irgendwie nicht relevant.
Ja, das stimmt nicht.
Oder das ist alles,
das finde ich einfach nur.
Ja, das finde ich.
Also, das zeigt ja auch The Batman am besten, wie es anders geht. Genau. Der beste Batman ist einer, der seinen Idealen folgt, aber damit auch immer wieder konfrontiert wird. Das macht ihn ja auch zum Helden. Batman ist kein Anti-Held. Das versteht Zack Snyder, glaube ich, nicht so richtig.
Das stimmt.
Batman ist düster und wird von Kriminellen als Gefahr und als Symbol von dem gesehen, dass sie Angst haben müssen. Aber Batman ist kein Anti-Held. Batman ist kein brutaler, also natürlich, die kämpfen irgendwie, aber der übt jetzt keine Gewalt um der Gewalt willen aus. Es ist schon ein Held. Und auch ein Symbol der Hoffnung für Gotham, wie The Batman sehr gut zeigt.
Ja. Das war am Ende des Films so dieser schöne Gegenschnitt, als er irgendeinen Handlanger vom Riddler verprügelt. Und der dann selber meint, I'm vengeance, dass er dann da so sieht, scheiße, ich kann nicht wie die sein.
Genau. Ja, und das macht Batman so gut. Naja, egal.
Ja, toller Film.
Ja, kleiner
Exkurs.
Wo wir gerade bei Comicfilmen waren. Ich mach deine Überleitung einfach, ich mach mir die einfach mal zu eigen und rede über The Amazing Spider-Man 2.
Stimmt.
Kein guter Film. Liebe Nein. ich.
Das verstehe ich.
Allein schon wegen der visuellen Effekte. Ich glaube, Batman wurde in CGI nie so gut umgesetzt wie in diesem Film.
Spider-Man meinst du?
Spider-Man, Entschuldigung, wir waren gerade bei Batman. Nein, ich meine Spider-Man natürlich.
Ja.
Der Soundtrack ist sehr nice, finde ich. Ich finde es gut, wie sie dedizierte Themen für jede einzelne Figur haben und die sich auch bemerkbar machen. Ja, Elektro ist scheiße, aber ist,
das ist, glaube ich, auch schon der größte Schwachpunkt.
Naja, und das ist ja halt so eine komische Backstory um den Vater von Peter Parker aufmacht.
Das stimmt auch.
Der Film geht ja richtig los mit so mit so einer Szene, in der die Eltern von Spider-Man fliehen und dann in so einem Flugzeug mit so einem anderen Agenten kämpfen. Und ja, der Film ist allgemein so ein weirdes, so ein weirder Mix, weil die da sehr viel reinquetschen wollten und das macht sich halt sehr stark bemerkbar. Und trotzdem gucke ich den halt extrem gerne. Ich mag Andrew Garfield als Spider-Man. Ich mag die Dynamik zwischen Gwen Stacy und Peter Parker, also zwischen Andrew Garfield und Emma Stone.
Die ist echt gut.
Weil sie auch im echten Leben gedatet haben. Da merkst du so ein bisschen, die haben richtig Chemie miteinander irgendwie. Und also im Kino habe ich den extrem genossen und danach auch noch sehr oft geguckt.
Schön.
Aber ist an und für sich kein so guter Film. Da muss man einordnend da nochmal sagen.
Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich habe auch vor einiger Zeit. Oh, da wolltest du noch etwas sagen?
Nö.
Okay. Ich habe jetzt auch vor einiger Zeit vor 2 Jahren, die Amazing Spider-Man-Filme nochmal back-to-back geschaut. Mhm. Und was mir da aufgefallen ist, dieser Peter Parker, der war mir extrem wichtig. Weil der so, weiß ich nicht, schon fast facettenreich war, was der alles gemacht hat, wie man mit ihm mitgefühlt hat. Und man wollte einfach, dass es ihm gut geht.
Mhm. Ja, und das auch am Ende, ist wichtig für die Figur von Peter Parker auf jeden Fall.
Kleiner Spoiler für Amazing Spider-Man 2, aber ich glaube, alle wissen es, allein durch das Meme. Allein am Ende vom zweiten, wo denn Gwen Stacy
stirbt. Aber, ja.
Da tut's einem auch echt für
Peter weh. Ja, das stimmt. Das ist so eine Note, die der Film richtig gut trifft, der mich im Kino schockiert hat, weil der Moment halt auch perfekt inszeniert ist. Allgemein inszenatorisch ist das gut. So, ja, sie fällt, er schießt ein Netz nach ihr, um sie zu retten. Das Netz faltet sich auf wie eine Hand, die nach ihr greift und du hast Angst in dem Moment, dass irgendwas passieren könnte, aber denkst dir im Hinterkopf, nein, das kann ja jetzt nichts passieren, wie soll das auch? Und dann kriegt er sie ja mit dem Netz und du denkst, jetzt wird alles gut und er fängt sie, aber sie schlägt mit dem Hinterkopf auf den Boden auf oder bricht sich das Genick, man ist sich uneinig darüber.
Oder
ich glaube ja persönlich, dass sie sich den Kopf aufschlägt. Weil es ein Geräusch gibt in dem Moment und das klingt danach.
Aber dieses Knackgeräusch könnte genauso gut vom Genick kommen.
Ja, aber das ist ein anderes Knackgeräusch. Das macht so bumm und nicht knack. Wobei, ja, vielleicht war es so ein bisschen knack. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall starker Moment. Nee, ich glaube, ja, das hätte sich gerettet. Ist ja Superheldenlogik auch.
Was?
Na, wenn er sie jetzt gefangen hätte und sie da an dem Netz gehangen hätte, das Netz dehnt sich ja auch noch so ein bisschen aus. Dann wäre sie da so sanft reingefallen und es wäre alles ganz entspannt.
Ja, aber nein, es ist nicht, es war sehr traurig.
Ja. Anderer Comicbuch, den ich auch noch habe. Kennst du Daredevil mit Ben Affleck?
Ich habe gerade Angst, dass du ihn auf deine Liste setzt. Ich habe ihn nicht geschaut.
Das ist ein Guilty Pleasure von mir. Weil der ultra unterhaltsam ist. Der ist nicht gut, der ist kacke. Der ist ultra kacke. Der will unbedingt Matrix sein. Aber, also, nee, mir geht es nur um den Unterhaltungswert. Und den Film kann man richtig gut gucken.
Na gut, dann schaue ich da vielleicht auch mal rein.
Weil der, ja, durch diese Matrix-Effekte halt, es ist ja auch irgendwie cool, auch wenn es komplett überzogen ist. Und auch, wie heißt der denn? Ach komm, hier der immer trifft.
Bullseye.
Bullseye, genau. Total überzogen.
Ja, das glaube ich.
Aber super.
Gespielt von Colin Farrell.
Ja, genau. Auch eine untypische Rolle für ihn. Aber
stimmt.
Ja, der macht richtig Spaß.
Interessant.
Ja.
Hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet.
Ist mir vorhin nochmal eingefallen, aber würde ich schon als Guilty Pleasure zählen. Ist ja auch, ne? Ist ja kein guter Film.
Nee, gar kein Fall.
Ein witziger Film.
Aber schöne.
Ich habe ja auf der Liste auch Twilight Platz drauf. Was hast du erwartet? So, da kommen wir aber später. Willst du noch was sagen?
Ich weiß nicht, ob es eine Guilty Pleasure ist oder nicht. Weil ich jetzt auch mitbekommen habe, dass er von einigen nicht als so gut aufgenommen wird. Gerade auf Letterboxd hat er, glaube ich, ein Rating von 2, irgendwas. Ich spreche nämlich von Fuck You Goethe.
Fuck You Goethe. Ja, gerade ist ja Chantal im Märchenland rausgekommen.
Ja.
Und ich bin manchmal schockiert, wenn ich so in Kommentarbereiche gucke, wie der Film
3,0
aufgefasst wird von Leuten. Also,
ja, natürlich. Das ist so dieses.
Der macht ja auch richtig Geld gerade.
Das war.
Ist ja ein Erfolg.
Als ich neulich mit Julian in Berlin war, da hat sich auch mal ein bisschen so über den Film ausgelassen. Ich dachte auch so ein paar Sachen von David Hein, glaube ich, rezitiert. Mhm. Dieselben Leute, die. Was war das? Die Chantal im Märchenland schauen, das sind dieselben Leute, die danach ins Kino. Oder nee, die irgendwie danach nach Hause kommen und sich vor den Fernseher setzen, um RTL 2 zu schauen.
Ja. So ein bisschen.
Und das ist. Die Wahrheit. Mhm. Ich gehe da auf jeden Fall mit. Das ist ein schönes Statement. Nichtsdestotrotz ist Fuck You Goethe immer noch meiner Meinung nach eine der doch lustigsten Komödien der letzten 20 Jahre. Nee, das
What
ist
the doof. Fuck?
15 deutschen Komödien. Es gibt wenig gute deutsche Komödien und ich würde Fuck You Goethe schon
fast alle deutschen
zählen.
Filme sind sehr schlecht.
Das stimmt.
Ja, ich wünschte, das wäre eine Übertreibung, also, aber
vor allem
ist ja wirklich
die so groß, weiß ich nicht, gezeigt und auch promotet werden. Das sind ja
größtenteils alle. Na, es kommen auch gute Filme in Deutschland raus, die gehen nur unter.
Genau, was ich gerade sagen, die gehen eher solche Sachen wie, ich weiß nicht, es gibt so viele dumme deutsche Filme und die fuck mich alle ab. Aber
kann ich gut verstehen.
Da sticht Fuck You Goethe so ein bisschen heraus, weil ich ihn generell nicht als schlecht empfinde. Es ist halt eine 0815-Handlung. Nichtsdestotrotz finde ich ihn wirklich unterhaltsam. Wollen wir mal
ein bisschen die Handlung wiedergeben?
Ach so, ja. Da geht es um Sicky Müller, der frisch aus dem Knast kommt, vorher noch von Farid Bang gesagt bekommt, dass er noch eine Nutte für ihn mitficken soll. Und er hatte noch Geld. Irgendwo.
Ja, er hat Geld versteckt. Das passiert am Anfang vom Film. Er versteckt das an so einer.
Nee, er versteckt das nicht.
Doch.
Hä? Nein.
Er verbuddelt das doch.
Nein, er nicht.
Hä? Das nicht passiert doch am Anfang vom Film. Er verbuddelt das auf irgendeiner Baustelle. Aber wenn er aus dem Knast rauskommt, dann ist die Baustelle zur Schule geworden.
Ja, aber nicht er verbuddelt das, sondern seine Stripper-Freundin.
Ach, echt?
Ja, genau.
Ach, scheiße. Oh, okay, gut.
Weil sie meinte, ja, auf der Baustelle, da schaut doch niemand nach.
Stimmt, und dann denkt er sich auch, dass es eine Baustelle
ist. Unterhaltung. Ja. Genau. Und dann bewirbt er sich halt an dieser Schule als ursprünglich als Hausmeister. Mhm. Es gibt aber ein paar Verwechslungen. Er ist, und da wird er aus Versehen als Lehrer angestellt. Findet er trotzdem okay, weil er halt, weiß er nicht, mit den Schülern machen kann, was er will. Und nachts arbeitet er dann halt abends.
Oder das klang gerade sehr eklig. Dass er mit den Schülern machen kann, was er will. Nein, ihm sind die Schüler ja eigentlich scheißegal.
Es geht ja in eine 7. Klasse, schaut dort mit den Filmen, beleidigt die alle einmal. Den Brillenträger bezeichnet er als Peter Parker. bei der Dicken sagt er, dass er nicht so viel fressen soll, sonst stirbt sie als junge Frau. Fräst nicht so viel oder willst du als junge Frau sterben? Aber irgendwann bekommt er dann halt die 10B zugewiesen. Das ist halt so eine richtige Assi-Klasse. Nebenbei verliebt oder verguckt er sich noch ein bisschen in Frau Schnabelstedt. gespielt von Caroline Herford. Ja. Und ja, das ist halt so sein Lauf. Wie gesagt, ich glaube, Ende des zweiten Akts kommt auch dieser klassische Breakup, wo sie ihn hasst und das alles nur ein Missverständnis war. Und es ist halt, sehr einfach gestrickte Handlung.
Ja.
Es ist aber super lustig teilweise. Die Dynamik, die Elias Mbarek so vor allem mit den Schülern hat, ist schon was Schönes.
Na, es hat im deutschen Kino ja auch gut funktioniert.
Ja,
aber früher habe ich den sehr gerne gemocht natürlich als Kind, weil guck mal, da ist ein Film, wo Leute sowas wie Spast sagen. Das ist witzig.
Ja,
ist
genau.
Ist übrigens nicht. Aber
das stimmt.
Also, aber ja.
Mhm. Ja, ich war halt 10, als er rauskam. Ich hab den mit meiner Schwester und meiner Oma im Kino geschaut.
Ich
hab
den auch mit meiner Oma im Kino geguckt.
Oh,
die haben uns das, glaube ich, geschenkt zum Geburtstag oder so, dass wir in Fuck You Goethe gehen. Fanden den auch sehr gut.
Schön.
Meine Großeltern.
Ja, meine Oma hat sich auch beömmelt. Das war schön. Ich hab mir das so das Lachen verkneifen müssen, als meine Oma da am Kinoschalter stand und meinte, 3 Karten für Fuck You Goethe, bitte. Ich fand das so lustig. Ich hab damals, war ich 10, habe ich die Hälfte der Witze nicht verstanden.
Ja.
Ich wusste nicht, was Blasen ist.
Das ist auch gut so in dem Alter.
Hier, Schnabelstedt stand vorne, meint so, wie wär's, wenn ihr jetzt alle mal bitte leise seid? Danger, gespielt von Max von der Grüben, sitzt so, wie wär's, wenn sie mir einen blasen?
Er ist und der Typ, der Bibi und Tina das Lied mit Mädchen auf dem Pferd singt.
Stimmt. Ja, keine Ahnung.
Super Lied.
Und ich sitze da, blasen. Was ist Blasen? Ich wusste, dass es irgendwas mit Penis im Mund zu tun hat.
Mann, jetzt hör auf hier.
Entschuldige.
Was ist das hier für ein Podcast? Mann, jetzt ist das schon wieder keine kinderfreundliche Folge
aber
mehr.
Ich muss trotzdem sagen, Max von der Grüben, ich habe auch ganz viele Clips aus den anderen Filmen gesehen. Auf jeden Fall eines der Highlights dieser Trilogie.
Mhm.
Weil ich finde das auch ein guter Schauspieler.
Hast du mal den dritten Teil gesehen?
Leider nicht.
Schlimm. Und Sandra Hüller spielt da aus irgendeinem Grund mit. Sie nimmt so die Rolle von Frau Schnabelstedt ein, also ist natürlich eine andere Figur, aber so als Love Interest, weil Frau Schnabelstedt gegangen ist, Caroline Herford war sich wohl zu gut für die Filme, was übrigens jetzt keine Anmaßung sein soll, sie ist besser als diese Filme gewesen. Also Caroline Herford macht ja jetzt, glaube ich, als Regisseurin Filme mittlerweile und ist damit auch sehr erfolgreich.
Krass.
Gehört wohl zu den ambitionierteren Filmemacherinnen in Deutschland, wovor ich Respekt habe. Generell das ist Thema deutsches Kino irgendwie so ein bisschen zu pushen, da komme ich nachher noch zu, wenn wir dann heute endlich mal Boxed machen. Ist ja irgendwie auch wichtig, weil es gibt sehr wenig gute deutsche Filme.
Das stimmt. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass Caroline Herford im zweiten Teil weniger dabei war, weil sie ja nicht mehr nach Thailand. Ganz kurz, die Prämisse vom zweiten, die finde ich ja so doof, ne? Weißt du, worum es da geht?
Ja, natürlich, ich habe sie im Kino gesehen.
Genau, ich auch. Ich saß aber in der dritten Reihe und ich hatte einen Kumpel dabei, der hatte so eine richtige Pferdelache, das war so unangenehm.
Oh Gott.
Er hat ja irgendwie Diamanten in einem Autotank versteckt bekommen und will die jetzt woanders verstecken. Versteckt sie dafür in einem Plüschtier von der Schwester von Elisabeth.
Mhm.
Elisabeth sammelt dieses Plüschtier aber ein, weil die momentan ganz viele Plüschtiere nach Thailand schicken. Für sowas wie Weihnachten im Schuhkarton.
Ach ja.
Und das finde ich ja, ich hasse solche kleinen dummen Zufälle.
Ja, vor allem wiederholt der zweite Teil den Charakter-Arc aus Teil 1 für Sicky Müller nochmal.
Dieses vom Gauner genau, zum genau. Guten.
Ja. Mit der Rechtfertigung ja jetzt, aber endgültig. Ist so, weiß ich nicht. Ja. Ist denen die Ideen ausgegangen. Lustig fand ich es als Kind natürlich trotzdem.
Ja, ach Mann.
Aber ich würde das Thema Guilty Pleasures auch so langsam zum Ende bringen, tatsächlich schon. Mhm. Weil wir wollen heute noch Boxed machen. Aber ihr könnt euch ja mal melden und uns erzählen, was eure Guilty Pleasures sind. Ich hau mal eine Frage bei Spotify rein, da könnt ihr darauf antworten, dann gehen wir darauf ein. Ich möchte wetten, dass es fast niemand macht, aber oder vielleicht macht es auch wirklich niemand. Aber das ist okay. Wir halten das aus. Nee, genau, dann würde ich jetzt so langsam zu Boxed kommen. Wir reden über die Filme, die wir in letzter Zeit geguckt haben. Was heißt in letzter Zeit? Wann welchen Zeitraum wollen wir ich abdecken? Weil ich habe über ein paar Sachen geredet.
Ich habe im März so absolut wenig Film geschaut, weswegen ich einfach mal im März im Schnelldurchgang durchgehen würde.
Ja, kannst ja näher auf Sachen eingehen, die interessant sind.
Genau, ja. Fängst du an oder soll ich?
Ich habe auch nicht so viel. Also Whiplash haben wir am Anfang des Monats geguckt. Da können wir eigentlich nicht mehr so viel zu sagen, glaube ich, oder? Vielleicht reden wir in einem anderen Podcast nochmal darüber. Sehr guter Film auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es der Debütfilm von Damien Chazelle war, aber auf jeden Fall der ihn bekannt gemacht hat. Doch, ich glaube, es war der Debütfilm.
Das ist echt.
Und auch immer noch einer seiner besten. Aber ich finde, Damien Chazelle ist generell einer der besten Regisseure oder meiner Lieblingsregisseure auf jeden Fall. Weil ich jeden Film von den dreien, die ich gesehen habe, sehr gut fand. Ich habe den mit Ryan Gosling, wo er zum Mond fliegt, nicht gesehen. First Man oder wie er heißt.
First Man, ja.
Aber Whiplash habe ich gesehen, La La Land gehört zu meinen Lieblingsfilmen und Babylon mochte ich auch sehr gerne. Ja, genau. Whiplash. Nice. Ich habe Damsel geguckt auf Netflix.
Stimmt, davon hast du erzählt.
Ja, da kann man nicht so viel zu sagen. Ist doof.
Ja, Netflix-Produktion.
Ja. Nee, da wurde generell in der deutschen Filmlandschaft genug drüber gesprochen. Das muss ich jetzt nicht nochmal aufdröseln. Ist nicht so gut. Wir haben The Zone of Interest geguckt. Das haben wir letztes Mal so ein bisschen angerissen. Ja, deshalb müssen wir da auch nicht so viel drüber reden. Aber es war ein sehr eindrucksvoller Film, den man meiner Meinung nach auch nur im Kino so richtig gucken kann, weil du im Kino halt dazu gezwungen bist, erstmal eine Weile da zu sitzen, auch diese ersten Minuten in dich aufzunehmen, wo nur Musik spielt beispielsweise. Und allgemein im Film passiert ja auch nicht so viel. Also man beobachtet die ja die meiste Zeit einfach nur aus irgendeinem Winkel des Raumes, wie sie sich unterhalten. Es geht um Rudolf Höss, der mit seiner Familie direkt neben dem KZ wohnt, weil er da der
Aber Leo,
der Typ für
welches
ist.
KZ?
Ja, hier, Auschwitz. Ja, das Wichtige. Wo, glaube ich, wir wissen, was da passiert ist. Und The Zone of Interest spricht es ja auch nicht direkt an. Man hört nur ungefähr die Schrecken, die sich nebenan zutragen und erlebt dann, wie diese Familie abseits davon trotzdem noch ein gutes Leben führt und sich da gut fühlt und einfach in Kauf nimmt, was da nebenan quasi passiert. Gerade die Figur von Sandra Hüller, die Mutter der Familie, steht da ja im Fokus, weil die sich da ja so richtig wohlfühlt. Für die ist das ja ihr eigenes kleines Paradies und das macht das Ganze nochmal extra perfide. Ja, sehr eindrucksvoll. Wenn man den noch irgendwo im Kino gucken kann, dann kann ich das jedem empfehlen. Das lohnt sich. Im Streaming. Guckt es euch an.
Da braucht man die richtige Stimmung für.
Aber es macht dann nicht das Gleiche. Ich habe letztes Mal noch erzählt, dass ich ja auch Poor Things nochmal rewatcht habe.
Genau.
Poor Things. Haben wir über Poor Things schon mal geredet? Ja, ne? In dieser einen Folge, die auch keiner gehört hat, weil die so einen sehr unspektakulären Titel hatte, was wir in letzter Zeit geschaut haben oder so.
Ja,
mir echt kein guter Titel für den Podcast eingefallen. Das war so eine reine Laberfolge. Aber zu Poor Things habe ich, glaube ich, auch alles gesagt. Das ist meiner Meinung nach ein Meisterwerk. Anatomie eines Falls habe ich geguckt. Darüber kann ich noch reden.
Das finde ich
schön.
Den
hast du nicht gesehen und ich habe ja ein großes Herz für Gerichtsdramen. Ich lieber alles, was sich in einem Gerichtssaal zuträgt, in Filmen jedenfalls. Ich mag Eine Frage der Ehre zum Beispiel sehr gerne mit Tom Cruise, geschrieben von Aaron Sorkin, wofür der Film, glaube ich, ein bisschen bekannt ist. Der hat diesen einen eindrucksvollen Dialog im Gerichtssaal mit, wie heißt der, Jack Nicholson? You can't handle the truth. The truth. Mhm. The truth. Ich bin richtig gut in Englisch. ja, genau. Das ist einer der besten Gerichtsfilme. Anatomie eines Falls würde ich aber direkt gleich mal mit dazu zählen. In dem geht es eben um die Anatomie eines Falls. Also der Mann von Sandra Hüller ist aus dem Fenster gefallen. Es geht darum, ob sie ihn ermordet haben könnte. Es geht gleichzeitig um den Fall. Also der Fall des, naja, so im richtigen Sinne, was ist richtig? Also,
na, im wahrsten
ja,
Sinne.
Ja, genau. Des Falls vor Gericht. Und so ein bisschen würde ich mit reininterpretieren, dass es auch um den Fall einer Beziehung geht, einer Dynamik zwischen Sandra Hüller und ihrem Mann. Und man muss sich halt mit der Frage auseinandersetzen, ob sie es getan haben könnte oder nicht. Und das Ergebnis, zu dem der Film dabei kommt, fand ich sehr gut, weil das dazu anregt, sich nach dem Film nochmal richtig Gedanken darüber zu machen, ohne dich komplett so, sag ich mal, fallen zu lassen, einfach irgendwo. Weiß ich, dass er sagt, so, wir enden jetzt hier irgendwo und du kannst jetzt erstmal mit ganz vielen Fragezeichen sitzen bleiben. Der gibt dir schon irgendwo einen Abschluss und gleichzeitig ist es auch irgendwo offen. Und das fand ich sehr gut. Ich habe mir danach sehr viele Videos dazu angeguckt, habe mir sehr viele eigene Gedanken gemacht. Für mich lohnt sich der Film noch am ehesten im Original zu gucken, weil das Thema Sprache eine wichtige Rolle spielt. Sandra Hüller ist ja Deutsch, aber im Film wird nicht einmal Deutsch gesprochen. Der Film ist aus Frankreich, glaube ich, und auch zumeist auf Französisch. Aber es wird auch häufig Englisch gesprochen, weil Sandra Hüllers Figur nicht gut Französisch spricht, obwohl sie in Frankreich lebt. Deshalb zieht sie es vor, sich auf Englisch zu unterhalten. Und es gibt dann auch im Gericht, also sie muss diesen Gerichtsprozess ja quasi auf Französisch bestreiten, was für sie sehr schwierig ist. Und zwischendurch switcht sie dann auch und redet auf Englisch einfach weiter und dann wird übersetzt. Ja, ich mochte die Hin und Hers vor Gericht, die Diskussionen, die da geführt werden, die Ausführungen von Sandra Hüller, gerade mit Monologen, sehr, sehr schön geschrieben. Wahnsinnig gut gespielt. Ich hab den sehr genossen.
Sehr schön. Ja, ich muss schauen, wenn ich den mal in die Finger kriege.
Ja, den gibt's halt zum Ausleihen, gerade auf Prime oder auf anderen Plattformen wahrscheinlich auch. Apple oder so, ich weiß es nicht genau. Ich habe ihn auf Prime geliehen. Ist keine Werbung.
Schade.
Prime ist Nein. Genau. Willst du, oder soll ich mit April weitermachen oder willst du sonst erstmal deinen März erzählen? Mach du erstmal deinen März.
Ja, März war aber auch nicht so viel los. Am Anfang des Monats habe ich Jodorowskis Dune geschaut. Leider nicht den Film, die Doku darüber. Ich glaube, darüber habe ich schon gesprochen.
Den Film
gesprochen.
Gibt's ja gar nicht.
Ja, habe ich. Darüber habe ich schon gesprochen. Dann habe ich Baby Driver und Donnie Darko geschaut.
Oder hast Baby Driver nochmal geguckt? Wie war's?
Super. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ansel Elgort heißt er, glaube ich, gefällt mir in der Rolle sehr gut. Das war auch so das erste Mal, dass ich auf Lily James aufmerksam geworden bin.
Stimmt, die spielt da auch mit.
Genau, damals war Kevin Spacey, glaube ich, noch nicht so problematisch. Und Jamie Foxx macht auch sehr viel Spaß. Genauso wie John Hamm, also das ist ein toller Cast mit toller Musik.
Stimmt, John Hamm spielt ja auch mit.
Genau, sehr toller Film. Am selben Tag habe ich dann auch Donnie Darko geschaut.
Mhm.
War auch ein sehr, sehr toller Film. Habe ich, glaube ich, auch schon mal darüber erzählt.
Donnie Darko, ja. Will ich ja auch irgendwann noch mal gucken.
Kann ich dir sehr empfehlen. Ich denke mal, der kommt irgendwann wieder auf Netflix.
Worum geht's denn überhaupt? Habe ich, glaube ich, schon mal gefragt, aber jetzt nochmal für den Podcast.
Da geht es um den jungen Donnie Darko, der mit, sag ich mal, andauernd irgendwelche Visionen von so einem komischen Hasen bekommt. Von einem riesigen, über 2 Meter großen.
Stimmt.
Von einer 2 Meter großen Hasengestalt, die ihn dann so ein bisschen so zum Schlafwandeln bringt und auch so fast schon fast in die Zukunft schauen lässt. Das erklärt der Film aber alles viel besser als ich.
Okay, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, dann.
Ja, ist ein sehr schöner Film mit einem interessanten Ende. Dann habe ich The Teacher's Lounge, also das Lehrerzimmer, geschaut.
Ja, Days of Prime, muss ich noch gucken.
Genau, kann ich auch sehr empfehlen. Da geht's, das ist nicht so, also da wird auch, soll ich erzählen, worum es geht?
Ja, bitte.
Da wird einerseits natürlich so der Alltag von so Lehrer und Lehrerinnen erzählt, aber es geht auch vor allem um einen Diebstahl, der stattfindet, denn irgendwer in der Schule klaut. Und das wird nochmal ganz, ganz groß, dieser ganze Fall.
Okay.
Es geht um Anschuldigungen, es geht um, ja, okay, wenn ich jetzt Vorwürfe sage, ist eigentlich genau dasselbe wie eine Anschuldigung.
Ja.
Aber dieser Film ist sehr facettenreich. Ja, ist sehr schön, ist sehr schön. Dann Back to the Future habe ich auch mal wieder geschaut.
Alle Teile oder
immer noch den ersten? Nur den ersten.
Okay.
Gefällt mir auch am meisten, glaube ich, von allen drei.
Ja.
Gefällt mir auch sehr, sehr gut. War mal wieder schön zu sehen. Wie gesagt, dann haben wir Whiplash geschaut. Dann den Kurzfilm zu Whiplash. War ja auch
ganz interessant. Habe ich gar nicht angesprochen, stimmt.
Nee, genau. Ja,
das ist ein interessanter Einblick, aber ja.
Dann habe ich eine Arte-Doku zu Clockwork Orange geschaut. Aber so dem Buch, nicht dem Film. Auch sehr interessant. Clockwork Orange im Räderwerk der Gewalt. Dann, wie gesagt, The Zone of Interest. Dann ein paar Tage später Dogma, den ich jetzt endlich schauen konnte. Da geht es um zwei, sag ich mal, Engel, die ursprünglich auf die Erde geschickt wurden, um Unheil über die Menschheit zu bringen. Mhm. Also zumindest einer von denen, der hat sich aber nachher geweigert, das weiterzumachen. Unter anderem auch unter Einfluss von dem anderen Engel, der mit ihm da durch den Film läuft. Beide gespielt von Ben Affleck und Matt Damon.
Ja.
Und die versuchen die im Buddies. Moment so, genau. Die versuchen im Moment wieder den Weg in den Himmel zu finden, denn es gibt jetzt die Möglichkeit. Was aber ganz interessant ist, das wird aber auch schon gleich ganz früh im Film, am Anfang des Films erklärt. Wenn die beiden es in den Himmel schaffen, dann hört alles auf zu existieren. Weil es ist ja Gottes Wort, dass die nicht mehr in den Himmel dürfen. Aber wenn sie es dann trotzdem schaffen, dann ist Gottes Wort nichtig. Und deswegen der Film steht auch super krass in der Kritik. Also damals standen Leute vorm Kino, haben protestiert, weil der halt Religion in so krass in Frage stellt.
Das ist gut.
Ja, also ich glaube, der würde dir auch nochmal gefallen. Ja. Und ist ein auch sehr unterhaltsamer Film. Wenn du mal den irgendwo findest, gerne anschauen. Ansonsten kann ich dir den auch gerne mal mitbringen.
Okay, ja. Hab ich vor, ja.
Dann der letzte Film, den ich im Netz geschaut habe, das war Spider-Man 2 im Babylon in Berlin. Das war sehr schön. Auch diesmal das erste Mal im OV, dass ich den geschaut habe. Mhm. Aber leider mit deutschen Untertiteln, nicht mit englischen Untertiteln. Fand ich ab und zu ein bisschen ablenkend, war aber trotzdem ein toller Film. Das Einzige, was mich immer noch an dem Film stört, ist das Ende. Hm. Wie Mary Jane dort mit dem Brautkleid durch New York rennt und den Typen einfach vor der Hochzeit stehen lässt. Weil das ist für mich zu sehr kitsch.
Hast du mal auf diesen Moment geachtet mit Doc Ock? Dass ihm gesagt wird, hier, Peter Parker könnte wissen, wo Spider-Man ist, aber tu Peter nichts.
Ja, und oder dann wirft er schmeißt ein Auto auf ihn.
Das fuckt mich ab. Weißt du, jedweder Logik entbehrt. Er hätte ihn einfach getötet, wenn er nicht Spider-Man wäre. Ja. Aber statt zu checken, oh, das muss Spider-Man sein, ich habe gerade ein Auto auf ihn geworfen und er ist ausgewichen. Also ist Doc Ock bewusst, was er tut? Oder?
Ich glaube nur zur Hälfte.
Geht er einfach nur der Handlung nach von dem Film? Nein. Ach man, ja, ich ist okay.
Trotzdem toll.
Ja, Spider-Man 2 ist ziemlich gut.
Ich hätte mich aber auch gefreut, den ersten nochmal zu schauen.
Ja, im Kino. Ja. Der altert bestimmt aber auch nicht mehr so gut.
Mir ist immer aufgefallen, die Effekte, die sind verdammt gut gealtert.
Bei Spider-Man 2?
Also nicht die Greenscreen-Effekte und auch nicht das CGI.
Ich glaube, das aber geht beim zweiten noch.
Auf jeden Fall, aber die Swing-Sequenzen.
Ja.
Wie er da durch New York, das sieht so.
Aber genau, sowas ist ja im ersten Teil zum Beispiel auch kaum. Also es gibt kaum Swinging, es gibt kaum Action.
Swinging.
Die tanzen. Wäre auch cool, wenn er so tanzen würde. Nein. Nee, der erste Deshalb, ich weiß nicht. Naja.
Ist aber auch ein schöner Film.
Ja, sind beides natürlich, das sind alles Filme, gute alle Filme. Dabei. Der dritte ist auch okay.
Ja, ist glaube ich auch ein Guilty Pleasure.
Stimmt, müsste man da eigentlich auch so ein bisschen sehen, ne? Ja, verdammt guter naja. Soundtrack. Teilweise richtig gute Szenen.
Hat auch eine schöne Handlung. Mal abgesehen von dem ganzen Kladderadatsch.
Immer hatte ähnliche Probleme wie The Amazing Spider-Man 2. Mit diesem, das überladen ist.
Ja. Es hätte ja theoretisch bei Sandman bleiben können.
Genau. Das wäre auch dann fand der gute auch. Film gewesen.
Sandman sah aber auch gut aus, ne?
Ja. Hübscher Mann. Für, nein, Spaß.
Also, für so einen 2008er Film?
Ja.
Fand ich eine schöne Sache.
Ja.
Ich mache jetzt mal gleich mit April weiter, weil da habe ich nur eine Sache und ich glaube, du willst noch über eine ganz große Sache reden.
Ja.
Ich habe gestern, war das gestern? Vorgestern, habe ich Cars geschaut.
Genau.
2006.
Deshalb bin ich auf die Idee gekommen, dass wir mal ein Pixar-Ranking machen können.
Genau, das dachte ich mir schon.
Weil ich habe neulich darüber nachgedacht, mir Alles steht Kopf mal wieder komplett anzugucken. Ich den sehr gerne mag. Ich glaube, Marco hatte den, also Nerdkultur, hatte den gelockt und er hatte dazu Worte gefunden, die ich ich will es mal ganz kurz vorlesen. Ich denke immer mal wieder daran, wie sie die Meinungen und Fakten versehentlich auf dem Boden verteilen und dann in dieselbe Kiste räumen, weil sieht ja ähnlich genug aus. Und dann dachte ich immer wieder darüber nach, wie viele Ideen dieser Film mitbringt, um so die menschliche Psyche irgendwie zu verbildlichen und verständlich zu machen und wie clever das eigentlich ist, ja. Dass ich richtig Lust bekommen habe, den nochmal zu gucken.
Das glaube ich dir. Ja, ist auch ein sehr schöner Film. Den habe ich auch damals im Kino geschaut. War ein schönes Erlebnis.
Ja.
Ja, Cars habe ich leider nicht im Kino geschaut, weil ich da 3 gewesen bin, als er rauskam. Aber ich habe den halt ansonsten immer sehr, sehr gerne geschaut. Ich, Jungs mögen Autos.
Genau.
Ist ein Autofilm, ist ein Rennfilm. Wieder ein Rennfilm. Wir reden.
Junge sieht Auto. Junge glücklich.
Auto spricht. Ja. Aber es ist immer noch ein trotzdem sehr schöner Film. Die Synchro im Englischen, Owen Wilson.
Mhm.
Oh, wow. Finde ich sehr schön. Was mich aber stört, ich persönlich kann die Filme nicht back-to-back gleich direkt nacheinander schauen, weil Daniel Brühl spielt im zweiten und im dritten Teil nicht mehr Lightning McQueen.
Ja, das ist doof.
Und das fällt enorm auf.
Ja.
Aber die ganze Trilogie ist sowieso verrückt, weil der zweite ist nachher wieder so ein riesiger James Bond-Spionage. Ja,
der zweite fällt komplett aus dem Raster. Der ist gut. Würde ich sagen. Ich fand den gut, als ich den geguckt habe. Ja. Genau, dann komme ich jetzt mal zu meinen Filmen. Ich habe natürlich Twilight geguckt. Ist ja klar. und zwar Teil 1, 2 und 3 jetzt mittlerweile. Mit einer Freundin zusammen und wir gucken gleich nach dem Podcast nachher Teil 4 und 5, die ich noch nie gesehen habe. Und stimmt, darüber habe ich jetzt Guilty Pleasure jetzt vorhin gar nicht so richtig gesprochen, ne?
Nee, ich finde das jetzt aber einen schönen Abschluss zum Podcast.
Ich hab noch einen danach. Einen viel, ja, viel wichtigeren Abschluss. Egal.
Ja, ich sehe.
Twilight ist eigentlich das perfekte Guilty Pleasure, weil es, also gerade der erste Film, der ist nicht gut. Der ist ganz schlimm. Den kann man eigentlich nur hate-watchen, aber ich verstehe voll, wenn man eine Liebe auch für hat. Es ist irgendwo auch eine einzigartige Welt. Und so ein bisschen interessant ist die Lore ja, auch wenn sie nicht gut ist. Es ist nur interessant, was sich Stephanie Meyer da ausgedacht hat. So in diese Psyche einfach mal reinzublicken, was sie so für Ideen hat, ist irgendwie ganz witzig. Und das. Oh. So, wir hatten gerade eine kleine Unterbrechung, weil es geklingelt hat. Ich war gerade bei Twilight, ich habe leider so ein bisschen den Faden verloren. Ich glaube, worüber hatte ich denn gesprochen? Naja, also auf jeden Fall ist das ein extrem witziger Film gewesen, besonders eben der erste, weil dieses, also gerade das Schauspiel von, ich glaube, ja, Kristen Stewart und natürlich Robert Pattinson.
The Bad.
Genau, das sind ja beides gute Schauspieler. Die haben ja in der Vergangenheit auch beide bewiesen, dass sie es richtig gut können. Aber gerade im ersten Film müssen die Regieanweisungen so komisch gewesen sein, weil diese Blicke und auch der Schnitt, wie auf diese Reaktion dann geschnitten wird, es ist furchtbar, aber extrem witzig. Und
glaube ich dir.
Wenn es dann zu den Dialogen geht, dann kommen wir ins Territorium extrem problematisch, weil Edward natürlich eine extrem toxische Person ist, die sich Bella ja regelrecht aufdrängt. Gleichzeitig scheint sie das dann aber auch irgendwie zu mögen, was eine ganz komische Message ist. Und ja, also das Gesamtpaket ist ein Film, der funktioniert, obwohl er überhaupt nicht funktioniert. Einfach dadurch, dass es einen extrem großen Unterhaltungswert gibt. Und die Filme darauf, also der zweite Teil ist ja fast sogar noch lustiger, wenn es dann um Jacob geht, weil Jacob, der große, es wird ja immer gefragt, bist du Team Edward oder Team Jacob, ne? Also da kann man überhaupt keine Seite picken, die nicht extrem problematisch ist, weil Edward wird dann ja einfach genauso, mit dem Unterschied, dass er noch dazu ein Loser ist, der die ganze Zeit sein Shirt auszieht und durch den Wald entschwindet in seinem Drama. Es ist unglaublich awkward.
Ich glaube ich dir.
Ja, aber sehr witzig. Ich habe meinen Spaß
hier.
Teil 3 war zu gut für Twilight schon fast, weil man hat sich mittlerweile halt an den ganzen Unsinn gewöhnt, der natürlich immer noch da ist. Ist immer noch genauso unsinnig und scheiße wie vorher. Aber man hat sich einfach schon zu sehr daran gewöhnt. Und dann haben sie einen relativ spannenden Plot mit einer Antagonistin, die da so eine Armee heraufzüchtet und man denkt sich, oh, was könnte passieren? Jetzt gibt es irgendwie Action. Und die wird dann aber auch so schnell abgehandelt, dass man sich am Ende fragt, warum überhaupt? Deshalb war der dritte jetzt wahrscheinlich auch nochmal der schlechteste von den dreien. Was sich in meinem Rating übrigens nicht widerspiegelt, weil ich Twilight 2 3/10 gegeben habe und Twilight 3 4/10. Eigentlich, naja.
Stark.
Ja, ne? Aber ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, sich das mal reinzuziehen für die Comedy und um das mal erlebt zu haben. Und es gibt also mit der Figur von Bellas Vater sogar eine Figur, die ich für gut halte, beziehungsweise mit der ich mitfühle, weil das ist entgegen aller Erwartungen so das absolute Gegenteil von diesen toxischen männlichen Persönlichkeiten, die das ganze Universum durchziehen. Jeder Mann in diesem Universum ist extrem aufdringlich und ekelhaft, außer ihr Vater. Ist ein ganz normaler, chilliger, netter, cooler Typ, der mir teilweise richtig leid getan hat, weil er sich ja natürlich auch sehr um seine Tochter sorgt und die ihm dann auch noch am Ende des ersten Films so erklären muss, dass sie jetzt abhaut, weil sie das alles nicht mehr aushält oder so. Keine Ahnung, es ist alles Mist, aber auch extrem traurig. Und das ist der eine Aspekt, der mich emotional noch irgendwie erreicht hat. So, worüber ich aber wirklich gerne noch ein bisschen reden würde, zumindest ein ganz kleines bisschen, ist ein Film, den ich gestern geguckt habe, nämlich Sonne und Beton. Von David Venant aus dem letzten Jahr, tatsächlich 23. Der ist deutsch, spielt in Neukölln und nach dem Buch von Felix Lobrecht, der auch am Film mitgeschrieben hat und auch in die Produktion des Films weitestgehend involviert war. Er spielt auch eine kleine Rolle. Das ist ein Film, der richtet sich nicht so wirklich nach dem, was man im Film als Standard bezeichnen würde. Also da gibt es teilweise sehr weirde, eigenartige Montagen und auch die Wahl von so Effekten und was nicht alles genutzt wird, ist teilweise sehr speziell, schafft aber ein sehr eigenes Feeling. Und das macht der Film halt sehr gut, dass er was Eigenes ist. Was ich erwartet habe, war so ein bisschen mit 90s. Und es ist es auch minimal. Mit 90s ist ja von Jonah Hill, der damit, ich weiß nicht, ob er da über seine eigene Kindheit irgendwie reflektiert mit dem Film, aber der war ja sehr gut. Und das hier ist nochmal ein bisschen was anderes. Ich war sehr überrascht davon, wie gut die Figuren geschrieben sind, weil der Film es schafft, jeder einzelnen Figur so mehrere Facetten zu geben. Es gibt nur eine Figur, die man so wirklich als böse bezeichnen könnte und die ist ein Mittel zum Zweck, um eine andere Figur zu motivieren. Und alle anderen sind, die haben immer noch ein bisschen mehr Layer. Einfach. Und das fühlt sich echt an. Es fühlt sich an wie aus dieser Zeit gegriffen, aus Neukölln, sowas hätte genauso passieren können und bildet die Lebensrealität dieser Leute halt wirklich nach meiner Auffassung, ich war ja nicht dabei, ich habe es nie erlebt, perfekt ab. Deshalb hat mich das sehr auch noch ein bisschen überrascht, weil ich habe einen guten Film erwartet, aber nicht, dass er mich so mitreißt. Und ja, ich halte das für einen der besten deutschen Filme der letzten Jahre. Ich möchte vielleicht sogar sagen, der beste. Weil was Besseres habe ich aus Deutschland lange nicht gesehen.
Das klingt gut.
Den gibt es im Moment auf Wow. Den könnt ihr euch angucken. Ich habe ihn leider nicht im Kino erlebt, was mir noch lieber gewesen wäre. Aber der ist sehr stark. Ja. Genau, deshalb vielleicht nochmal ein kleiner Appell. Das deutsche Kino ist noch irgendwo da. Es gibt noch vereinzelt Filme, die so richtig gut sind. Aber wenn man mal überlegt, so richtig krasse Filmklassiker aus Deutschland hat es vor 100 Jahren gegeben. Also das war so die Hochzeit mit Fritz Lang und Metropolis beispielsweise oder M, eine Stadt sucht einen Mörder. Gibt auch noch unzählige weitere, die mir gerade nicht einfallen. Ich bin gerade irgendwie auf Fritz Lang hängen geblieben. Aber das ist ja sehr gut gewesen und sehr einflussreich und das hat alles so ein bisschen abgenommen. Aber es gibt noch Regisseure, die Ambitionen haben, deutsche Produktionen gut zu machen. Darunter zähle ich zum Beispiel Fatih Akin, der, was hat er gemacht? Wie heißt denn der Film
nochmal? Der Goldene Handschuh.
Der Goldene Handschuh zum Beispiel.
Und auch Aus dem Nichts.
Aus dem Nichts, hatte ich gerade dran gedacht, genau. Oder jetzt letztes Jahr diese Verfilmung von, wie heißt der denn, Khatar?
Ja, Rheingold.
Rheingold, genau. Mhm. Hat er ja auch gemacht. Soll auch gut sein, habe ich leider nicht gesehen. Und ich würde David Remnant jetzt einfach mal mit dazu zählen, weil der hat auf jeden Fall auch so eine Ambition irgendwie dahinter, das authentisch darzustellen. Ich habe gehört, die arbeiten jetzt auch gerade an einem neuen Projekt. Und da hoffe ich, dass es auch wieder was Starkes wird, was aus Deutschland kommt, was einfach mal zeigt, dass es auch anders geht und dass wir nicht immer nur diese gleichförmigen Komödien mit den immer gleichen Stars. Also das ist auch so ein Ding. In Sonne und Beton gibt es auch keine Starbesetzung oder sowas. Also klar hat man da ein Cameo von Felix Lobrecht und ein Cameo von der Rapperin Juju und noch von ein paar anderen. Aber das merkst du ja gar nicht, wenn du den Film guckst. Und die drängen sich dir auch nicht auf. Und die sind vor allem auch nicht im Fokus. Die Hauptfiguren sind alles Schauspieler, die du überhaupt nicht kennst. Und die machen einen perfekten Job, diese Dialoge zu transportieren, die ja sehr realitätsnah geschrieben sind, würde ich sagen. Aber auch so viel transportieren von der Handlung, dass du da mal so richtig ein Gefühl bekommst. Es ist wie so ein Türloch in eine andere Zeit, an einem anderen Ort. Und das finde ich bei Filmen manchmal sehr schön. Ja,
sehr schön.
Das war's für diese Folge mit Klappe auf. Ihr könnt uns jetzt auf Instagram folgen oder auf Letterboxd folgen, wenn ihr wissen wollt, welche Filme im Podcast besprochen werden oder um auf dem Laufenden zu bleiben. Wann machen wir eigentlich das neue Titelbild rein?
Gute Frage. Entweder nächste Folge oder übernächste Folge. Weil die nächste, die kommt ja erst
in 2 Wochen.
Ja, am 21. Ich glaube, das können wir sogar nächste Folge schon machen, weil um diese Zeit herum haben wir auch letztes Jahr unsere erste Folge veröffentlicht.
Sehr gut, wir haben Jubiläum. Das wird was.
Ja.
Gut.
26 Folgen, irgendwie sowas.
Hat Spaß gemacht.
Ja.
Dann würde ich sagen, das war's. Außer du hast noch was zu sagen? Nee.
Nein.
Sehr gut, dann war's das wirklich. Mit Klappe auf. Und jetzt Klappe zu.